We think it's a freedom of speech, and like artists can do whatever they want, as long as, you know, and we did in our, like, our other bands, like Rammstein and Pain, so just say something, and of course we hope people don't misunderstand it. It's a lot of humor inside, and we want to make people smile. That's important in these days, because there's a lot to suffer and to grieve in these days. And the reaction from people all the time was like smiling all the time. So we fulfilled the game. Yeah. It's like praying. You see it. So it was like this way around. The internet, of course. All these downloads and stuff. So that's killing the record companies, and like they're. That's my opinion. It's my personal opinion that there is no, like, really bands don't exist anymore, because everything is like homemade stories. There are DJs taking over in these days. Maybe it's good, maybe not, but I'm missing the big bands, and they need like this process in the studio, like doing a record with like all this, like everything with the flowers on. Yeah, I'm happy. It's amazing. If you're a father, it's in your genes. Of course, you'll be connected to it in a good or a bad way. But this is too private too. We like to continue. In September, I go back in the pre-production with Rammstein, so we're planning another. Yeah, maybe that.
Ich hatte gedacht, die Engländer, die Amerikaner oder Spanier kommen zuerst, aber das bin so überrascht. Die Holländer sind ja ganz vorne. Ich habe es mit dem Lesen, habe ich es nicht so.
Nein?
Ich kann auch nicht lesen. Also ich habe eine scheiß Stimme zum Lesen und ich habe auch keine Expressivität.
Generell nie frei. Egal wo ich bin, wo ich gehe und wandle und laufe und schwimme oder so, denke ich ja immer irgendwie über Kram nach, was ich dann hinterher einbringe, verarbeite oder so. Ob das jetzt Bildmaterial ist, wo man denkt, dafür könnte man einen Plattencover machen, oder ob das eine aufgeschnappte Textzeile ist oder so. Ich bin ja immer im Dienst eigentlich. Phase irgendwie, die war ganz lustig, hat aber nicht funktioniert, weil also Rammstein macht wirklich kein Death Metal oder sollte es nicht machen. Und das war aber lustig, es hat Spaß gemacht. Und das hat uns auf ein anderes Treppchen gebracht, von dem wir aber wieder zurückgesprungen sind auf unser Treppchen und haben aber ganz viel Zeugs noch eingepackt, was wir dann auf dem anderen Treppchen so verarbeitet haben. Das hört man vielleicht ein bisschen aus, ist ganz gut. Also gute Floskeln des Metal-Bereiches haben wir in unsere Musik, in die typisch deutsch klingende Rammstein-Musik eingebracht, mitgenommen. Ein bisschen von allem, Norwegen, Schweden und auch ein kleines bisschen Finnland ist mit bei. Ich bin bei Rammstein fürs Wort verantwortlich und damit meine ich alles, was ums Wort, also alles, was sich ums Wort dreht, was mit dem Wort zu tun hat, logischerweise noch die Stimme. Ich bin stimmberechtigt, sag ich mal so, aber, also Sänger würde ich nicht sagen. Unterhaltungskünstler, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich trenne mich ungern von Sachen. Ich liebe alte Zustände, die gut sind. Wenn irgendwas scheiße ist, nicht mal dann trenne ich mich gerne davon, weil ich irgendwie so ein Gewohnheitsesel bin. Aber es gibt ja immer den Moment, wo einem der Sack platzt und dann ist Feierabend, dann muss man das auch beenden. Aber wenn was gut ist, gibt es sowas von überhaupt keinen Grund, sich davon zu trennen.
Dann war am Telefon, haben sie das Auto abgeschleppt, also dann die nehmen auch keine Rücksicht jetzt so Sachen, ein bisschen langsamer, es geht nicht so. Dann, yeah, we're taking your car away, du musst irgendwie dann, ich habe kein Wort verstanden, dann ging es um immer fein, und ich so, ist es fein, ist es fein, du wolltest aber Geld haben. Wir damals in Kalifornien gesehen, da standen zwei Leute in L.A., das war auf dem Sunset Strip, ja. Da spielte eine Band, die waren eigentlich ziemlich geil, irgendwie, der klang gut, jedenfalls in unseren Ohren, also für die Ostohren war der Hammer. Da standen zwei Typen im Pit unten und die Typen, das fing an, die taten so, als würden die vor 10.000 Leuten spielen, sind völlig freigedreht. Und ich sagte, was haben die denn? Da geht man doch nicht auf die Bühne, weil wir dachten so, im Jugendclub, also wenn er was spielt, ist es immer voll. Also irgendwie zumindest sind ein paar Besucher da. zwei Leute und ich habe nicht verstanden, warum die dann überhaupt anfangen. Ich dachte, das ist das amerikanische Prinzip, man gibt immer 100%, egal wie viel drin sind. Und ich musste, wenn ich eine ganze Flasche Whisky trinke, dann bin ich überhaupt ins Bett. Meine Interpretation einer Sache, die ich jetzt überhaupt nicht waren Tourbusse hier. Wir kannten ja nur so eine Rüttel-Nightliner aus Deutschland, wurde ganz schnell aufgeteilt, alles, wer wo liegen darf. Und das Geilste war, wurde oben so ein Gefrierfach aufgemacht, das hieß Hungry Man, hieß das noch, ne? Da waren 85 Paletten drinne mit Fertiggerichten, die man in der Mikrowelle aufmachen musste. Und wir haben uns morgens schon mal gefreut, haben uns dann getroffen, ihr Krauch aus einer Bank, und dann wurde so, wurde da im Schichtsystem dieses Zeug reingeschoben. Es war so eine Gratwanderung. Eigentlich fanden wir es total geil, aber eigentlich war es auch ganz widerlich, weil es quoll in der Mikrowelle. Erbspüree mit oder Erbsen mit Kartoffelpüree und irgendwie so ein Stück Fleisch. Interpretation einer Sache, die ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, also ich hole einen Plastidildo aus und spritze ein bisschen mit Milch rum, dann rechne ich einfach damit überhaupt nicht, dass ich deswegen eingesperrt werde. Und dass das aber wirklich stattfindet, dass es sowas gibt, so eine, ich sag mal dazu, extreme Beschränktheit, also eine Sicht der Dinge so einzuengen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man nicht irgendwo an einen Baum pinkeln kann irgendwie. Ich saß in Texas, saß ich schon in der Bullenwanne, weil ich am Ausgang hinter der Bühne zwischen zwei Mülleimer gepisst. Und dann ging das los, also du bist in meinem Land, in meiner Stadt, das ist mein Distrikt und du pinkelst hier nirgendwo hin. Ne? Und seitdem sind wir auch sehr demütig. Also auch der Feiermarschall wird hier immer sehr hofiert, weil da darfst du auch keine Fehler erlauben. Also die sogenannten Authorities hier, die sind schon, also die haben eine Macht, die können dich von heute auf morgen nach Hause schicken. Die entziehen dir die Arbeitserlaubnis oder die brechen das Konzert ab. Du gehst in den Knast oder bezahlst dich halt dumm und dämlich an Strafe. Wir sind mit einem Shuttle vorgefahren und haben gedacht, das sind Demonstrationen, wir müssen jetzt irgendwie da rum. Und dann sagte der Fahrer, was können wir denn jetzt dafür? Das ist, wegen euch ist das jetzt hier alles. Und der hat einen totalen Hals. Also alles, was man sich vorstellen kann, was man irgendwie im Haushalt gebrauchen kann, stand Rammstein drauf, das wurde da verkauft. Für ganz Schmales, aber es gab alles. Und die wurden dann nach Montreal irgendwie umgeleitet und hingen dann da irgendwie in so einer riesigen Sporthalle zwei Tage und mussten da warten und wurden dann also mit Knäckebrot versorgt. Nee, wir haben auch gar nicht miteinander geredet zwischendurch. Also es gab, also was auch immer, es wurde öfter nicht miteinander mehr geredet. Das war so schlimm für ihn, also dass er alles einfach vergessen und hinter sich lassen, ist einfach zum Flughafen, ist nach Hause gefahren, hat drauf geschissen, was ist. Also insofern merkt man mal schon, dass die Stadt sponsert da sehr viel Geld. Da kommt die ganze Provinz dahin, das sind irgendwie 120, 130.000 Leute, das ist so ein Kessel. Und das war brechend voll und da waren irgendwie wegen uns, angeblich Pink hat da vorgespielt noch einen Tag, irgendwie 40, 50.000 Amerikaner, die rüberkamen. Und das war ein unglaublich geiles Festival.
Diese Location war eigentlich außergewöhnlich. Das war eine Stierkampfarena oder eine Gladiatorenarena oder so. Das ist halt so ein Amphitheater auf, sieht steinalt aus. Denkst du, das ist so dieses Kolosseum in Rom. Fantastisch. Ja. Man kriegt gute Laune irgendwie. Denn ist die Akustik ziemlich extrem, weil sie bleibt halt in diesem Kessel. Also so kam mir das jedenfalls vor. Und die Leute waren extrem gut drauf. Also die Franzosen sowieso. Und man wundert sich über dieses Ambiente ringsherum. Also eigentlich kriegt man, oder ich zumindest, nicht so viel mit von dem Umfeld und von dem Publikum. Aber das war ziemlich außergewöhnlich. Vorher, wir haben ja meistens Probetage, bevor wir eine Tour anfangen. Dann laufe ich da im Kopf schon mit diesen ganzen Dingern irgendwie umher und überlege, ob das auch so geht. Und merke so in den ersten 5 Konzerten eigentlich, das funktioniert, das nicht und wie das halt aus. Mir hilft das, so eine Kontinuität reinzukriegen. Und also auch, da ist auch ganz viel Unsicherheit mit, weil wo ich dann nicht weiß, stehe ich jetzt rum oder tut das dem Gesang jetzt einen Abbruch, wenn ich mich bewege, weil ich eventuell keine Luft kriege und die Vokale nicht ausziehen kann. Oder, also muss man sich alles halt überlegen und nach 5 bis 10 Konzerten hat man diese Schritte oder die Choreografie drin und dann mache ich, wenn ich angeguckt werde, da ich versuche das nicht zu registrieren, ich vermeide das irgendwie. Manchmal sind so Sachen in der ersten Reihe, wenn das zum Lied passt oder so, dass man so ein gestenreiches Zwiegespräch da führen kann irgendwie und ein bisschen acten, irgendwie keine Ahnung. Aber ansonsten gucke ich da nicht so. Ich suche mir einen Punkt irgendwo hinten, meistens den Mann vom Mischpult. Das ist ein genialer Effekt mit diesem Boot. Also wenn der nicht kommt, dann kriege ich immer schlechte Laune irgendwie und dann muss meistens Olli drunter leiden, weil ich dann gehe ich ihm total auf die Nerven, aber es macht da einfach Laune. Das ist so ein Entspannungsteil für uns und also niemand guckt mehr auf die Bühne zu uns, sondern also Olli ist das Zentrum und bewegt sich da wirklich wie auf so einem Händemeer. Und das macht halt Laune zuzugucken. Manchmal haben wir halt Angst, dass er rausfällt oder nicht zurückkommt, aber das ist der beste Effekt, so den ich kenne eigentlich. Flagen war ja früher der Kapitän und also den haben sie schon mal in die letzten Reihen hinten, wo keiner mehr war, und dann ist er auf die Erde gefahren und kam zurück und hatte ein paar blaue Flecke und hat sich tierisch aufgeregt. Ja, wie so ein Huhn gezählt. Dann hat er sich auch richtig wehgetan. In so eine Slipknot, glaube ich, die verfallen in so eine kurze metaphysische Starre und brabbeln irgendwas und wir trinken halt einen Tequila. Das ist so zum, ja, so ein Aufwachding. Jetzt geht's los. Mittlerweile singen sie in Europa jetzt unsere Refrains mit und einzelne Hooks und Parolen, aber die Mexikaner haben wirklich fast ganze Strophen mitgesungen. Da war ich sehr beeindruckt. Weil in so einem Moment, wo du das denn hinschreibst, da denkst du nicht dran, dann lässt man das so Revue passieren und überlegt, mein Gott, das war, also manchmal weiß ich noch, wo und wann das entstanden ist und wie und unter welchen Umständen. Das ist relativ selten, aber das kommt schon vor. Und dann stehst du da oben und guckst und kannst eigentlich nicht glauben, das ist also bewegend oder so, bla bla. Aber manchmal kriegt man Gänsehaut. Bei den Russen ist so eine, da merkt man so eine verloren gegangene Energie, die zurückkommt irgendwie. Da, man merkt den Mangel an, überhaupt an Events, an Konzerten, an kulturellen Höhepunkten, die, das ist ja relativ dünn gesät, dass da gute Konzerte sind, die flippen da so aus. Das ist so angestaut. Ist auch relativ aggressiv, also man merkt das. Aber es ist eine gute Energie, also es macht Spaß, da zu spielen. Island war irgendwie was relativ Einzigartiges. Es ist eine kleine Insel und irgendwie die Hälfte der Bevölkerung kommt in zum Konzert, weil wir wohnen da nicht allzu viele. Und das war irgendwie, also der ganze Empfang, alles, also wir wurden gleich in so eine Blue Lagoon, in so eine heiße Quelle da verfrachtet. Und also die Leute standen da vor dem Hotel, das war was komplett anderes. Und Island ist halt irgendwie fantastisch, die Landschaft. Es hat einen Gletscher, es hat heiße Quellen, es hat diese Geysire, kaum Wald, viel so Lavagestein, so ein bisschen bergig und eine wunderschöne Küste und gibt ganz viel Fisch und Krabben zu essen. Ich reise sehr gerne, aber nicht im Dienste von Rammstein. Also das ist halt Arbeit. Kommt drauf an, wie man drauf ist, aber der Amazonas ist also auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist abenteuerlich. Also wirklich abenteuerlich. Man kann sich ganz schnell eine richtig extreme Krankheit wegholen. Man kann aber auch Flussdelfine sehen und Anacondas und irgendwelche Faultiere und Piranhas angeln. Und unser Führer, mit dem wir da waren, der kannte halt oder war verwandt mit irgendeinem Indianertypen da und der hat uns die Kinder dann irgendwie die haben angefangen zu saufen und wir sind fischen gegangen. Wir haben eine Anaconda im Netz gehabt. Und die war auch schon tot. Also eigentlich waren es zwei, die eine haben wir freigelassen und die andere war tot, die haben wir dann gehäutet und die hängt jetzt bei meinem Freund im Zimmer. Die ist ungefähr 7 Meter lang. Warum machen Leute eine Polarexpedition? Und da ist es nur, da gibt es nichts zu sehen eigentlich. Und ich weiß auch, irgendwas zieht einen da hin. Also das kann man schlechten Worte fassen, warum man reist. Das, also man weiß eigentlich, warum man gereist ist, wenn man wieder zu Hause ist, weil alles das halt nicht da ist und man von diesen Reiseerinnerungen eine relativ lange Zeit profitieren kann. Man hat so einen Keller, wo man reingehen kann, wenn es einem schlecht geht, geht man runter und holt sich so einen Reisekompott raus, so ein mentales. Dann macht man das auf und kann ein bisschen naschen. Die Sicht, die Weltsicht auf gewisse Dinge ist halt ein bisschen lockerer geworden. Man ist erhaben über ganz viele Sachen und man kann auf jeden Fall irgendwo rumsitzen und sich schöne Geschichten erzählen. Und das ist immer ganz lustig, wenn wir irgendwo, das ist immer ganz komisch, wenn ein Videodreh irgendwo ist, man hat Wartezeiten, dann sitzen wir irgendwie da, manchmal kommt man dann halt auf irgendwelche Themen, die, wo man dann sagt, Mensch, da und da weißt du noch, und ruckzuck sitzen wir alle zusammen und schwärmen so in alten Geschichten, wo wir dann in Australien irgendwo im Dschungel saßen und die Nacht in
den... Ich schätze, die wird wieder, die wird noch poppiger als die letzte. Und Mutter war ja schon relativ poppig. Und die wird, glaube ich, noch poppiger. Aber ist ja egal, wenn es gute Lieder sind, ist es wurscht. Wäre natürlich geil, wenn sie wirklich ein bisschen, wenn sie noch so ein bisschen knistern würde, wenn es ein bisschen abgehen würde. Ja, mehr Kunst zu machen irgendwie. Man hat groß viel Erfahrung gesammelt und versucht hat jetzt so, also die Wut und so diesen Anfängerscham, den man so hat, gerade bei der ersten Platte, wo es richtig so gebrutzelt hat, das ist weg. Und jetzt macht man es so richtig und anständig und ganz soll gut arrangiert und muss alles ganz soll gut sein. Ich glaube, der hat ein sehr gutes Gespür, ein Lied zu arrangieren, aufzubauen und in die richtige, ich weiß gar nicht, ob man das als Außenstehender so mitkriegen würde, wenn es jetzt zum Beispiel anders gesungen wäre oder so, aber er setzt es genau ins richtige Bild, also er fängt zum Bild ein. Ne? Obwohl, der versteht ja, der hat ja keine Ahnung, der geht ja sehr von der Phonetik aus, von der Sprache beim Gesang jetzt. Und das kann nur gut zusammenbasteln. So. Normalerweise gehst du runter, singst im Studio rum, aber wir haben das so gemacht, dass ich in dem Zimmer, wo ich auch drinnen schlafe, praktisch jetzt einsinge.
Warum?
Wird besser, die Umgebung macht viel aus. Kannst aus dem Fensterchen gucken. Und ein Studio ist immer schon ein bisschen steril. Vor allem, wenn er gleich nebenan sitzt. Und ich glaube, wir haben ein Lied. Also ich habe mal eine Strichliste gemacht, weil ich wusste, das wird schwierig. Das waren, glaube ich, 82 Mal hintereinander durch. Der sucht sich dann immer, der schiebt sich dann so kleine Tracks zusammen irgendwie. Und dann nimmt er davon dann nochmal irgendwie 30 und dann wird gedoppelt und irgendwann, ich sag mal, nach 140 Mal bist du durch. Die könnten ja würgen manchmal. Müsste erst runtergehen. Guckt einen so an. Ja, dem kann er nicht sauer sein.
Ich denke, es ist Liebe in allen Formen, in allen Varianten. Weil teilweise so gebaut sind und auf der Bühne so auftreten. Das ist eine Koketterie mit der ganzen Sache. Hat aber nichts mit irgendwelchem Männerkult von uns zu tun. Ich weiß auch nicht, warum sich immer da alle an diese Tabuthemen so krallen. Das sind auf einer Platte vielleicht 2 oder 3, maximal 4. Hält zu gewissen Riffs einfach durch die Härte der Musik auch nichts anderes ein. Ich kann da ja nicht, das wäre, als würdest du einen Barockrahmen um ein abstraktes Bild machen. Also das muss schon irgendwo passen. Irgendwo. Eigentlich eine krasse Aussage zu machen irgendwo, aber sie zum Schreiben mit Allegorien irgendwie, also so ein bisschen verblümt, wie die alten 60er-Jahre-Schlager waren, wo sie, also ich bleibe heute Nacht bei dir, aber eigentlich weiß jeder, ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist das normale Balzverhalten. Jeder V hat ein riesengroßes Faunrad hinten dran, ne? Und jeder Buntspecht ist bunter als das Geld. Da habe ich in einem Torfstich gearbeitet in den Sommerferien und wurde nach 3 Tagen rausgeschmissen. Ohne Wehrende.
Und sowas ähnliches wie der erste Auftritt in einer völlig neuen Sache. Das war dann halt immer schwierig, wir mussten uns dran gewöhnen, also nicht zu lachen über den anderen und ernst zu bleiben bei der ganzen Geschichte. Weil die liegen dann auch zwei so nach Höhle durchs Bild dann irgendwie und die machten nicht das, was sie sollten. Und das war alles eigentlich eher lustig als diese Strenge, die das dann so kriegen sollte. Ich weiß auch, dass mir irgendwie die Knie gezittert haben dabei, da war es ein bisschen, es wurde viel Sport getrieben in der DDR und es war so eine eigene Ästhetik, eine eigene Bewegung, das sah halt immer gut aus. Man ist eigentlich nur diesen Mitteln bedient, die wir praktisch auf der Bühne schon praktiziert haben. Das heißt, freier Oberkörper, Hosenträger, schwarze Anzughosen aus dem Secondhand und also so eine kleine Turnhemd-Ästhetik, die hatten wir teilweise und haben das versucht in das Video reinzulagern, denn war natürlich halt ein bisschen einölen am Start, das sah dann sehr gut aus. Woher die Blume kam, ich glaube, das war irgendwie eine Idee, die, sag mal, relativ teutonisch, martialischem Auftreten so einen Kontrast zu verleihen.
Zu Sachen, unter anderem eben auch irgendwelche
halbgeweihten Designerläden, Klamottenläden im Kanzleramt. Ich fuhr jeden Tag an so einem Brillenladen vorbei, wo niemand drin war. Und ja, erst habe ich mir diese Brille dort gekauft, die war unglaublich teuer. Entweder ist es eine Motorradbrille oder eine Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg, irgend sowas, die halt durch diese Schlitze das Wasser abweist. Und ja, das war einfach nur so ein Behelf, irgendwie von der Sonnenbrille wegzukommen, weil vorher hatte ich irgendwie 20 Sonnenbrillen übereinander auf. Das war Alu mit einem Lederbändchen und passte irgendwie. Ich fand das ganz manierlich. Dann hatte ich während der ersten Platte und relativ danach, als wir auf Tournee gingen, mehrere Knieoperationen hinter mir. Das fing mit einer Meniskusverletzung an, die vom Schwimmen her rührte, von früher. Und ich hatte extrem überdehnte Kreuzbänder an der Seite und habe bei gewissen Konzerten, wenn ich blöd dastand oder so, musste ich mir das Knie eigentlich mehr oder weniger, also nicht einrenken, aber dagegen dreschen, damit es wieder auf die Kniescheibe ging. Und dann habe ich da 3-4 Mal gegengedroschen, dann war es halt wieder drin. Paul sagte immer, mach das doch öfter, das sieht geil aus irgendwie. Und dann ist das zur Angewohnheit geworden. Also das ist dann einfach sein geblieben.
Seemann war das einzige, ich glaube, verwertbare Lied für die Plattenfirma, wo man sagen konnte, also hier wäre eventuell Potenzial, dass das mal im Radio gespielt wird oder dass man das auf MTV senden kann, weil der Rest ist ja einfach nur ein einziges Gesaue von vorne bis hinten und hat seine Berechtigung, ist es rockig, ist es schwer, aber kommerziell überhaupt nicht zu verwerten. Und deshalb sind sie, glaube ich, auf die Ballade gegangen, obwohl das eigentlich ungewöhnlich ist. Richtig, es war der Jägermann, der die Jäger-Werbung gedreht hat, diesen Werbeclip. Heute ein Pilz oder irgendwas. Wir mussten uns hinsetzen und ruckzuck hatten wir alle keine Haare mehr. Bis auf Richard, der ist da, glaube ich, noch irgendwie entkommen. Und dann haben wir Haaraufsätze gekriegt und Federn und, na, halt, wie man denn so aussieht da. Ich fand das ziemlich geil, also gutes Outfit. Also eigentlich ziehen wir die Liebe hinter uns her. So, und dann taucht ja auch immer dieses Mädchen da auf. Und das Boot bewegt sich aber nicht von der Stelle und wir ziehen uns den Wolf da. Eine Geschichte über nicht ankommen und ja, Verzweiflung. Naja, und das halt kombiniert mit dem Text sollte das so ein bisschen, also ganz große Schwermut ausstrahlen. Licht hat von oben und alles so beäugt irgendwie. Vielleicht hat auch keinen anderen Job da jetzt gerade gehabt im Video, aber da lagen ein Haufen Utensilien rum und Masken und Kopfbedeckung und Panzer und Schilde und Armstulpen, Reifen und Gedöns. Und da hat sich jeder irgendwas ausgesucht. Und ich glaube, die Maske ist bei Schlag einfach hängen geblieben. Ich glaube, der hat so einen kleinen Kopf. Das war das Einzige, was gepasst hat, dort, dieses Vogelteil.
Nicht nur was fürs Auge, fürs Ohr hat, weil das hat man auf der CD zu Hause. Aber wenn, das waren eigentlich mal so meine Erfahrung, wenn ich zum Konzert gegangen bin, wollte ich auch immer gerne noch was sehen, außer der Musik. So kleine Sachen, also leichte bis mittelschwere Verbrennungen ab und zu und ja, abgesenkte Haare und mal ein angebranntes.
Und also wir haben, glaube ich, immer, nicht größenwahnsinnig, aber wer nicht wagt, nicht gewinnt. Also machen wir heute noch. Heutzutage wäre der Traum, mit David Fincher was zu machen, vielleicht klappt das auch noch. Also man kann ja mal fragen. Das erste Footage, was wir hatten, wo man überhaupt was nehmen konnte, weil ich sag mal 2 oder 3 Kameras das mitgefilmt hat. Erst die Ärmel, dann war es der Nacken noch dazu, bis das Ding irgendwie Hafen und das war so ein kleiner Geil. Die Käfigkinder waren nicht aus unserem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, die sind gecastet gewesen von dem Regisseur. Das war also alles aus diesem Umkreis von dieser Prinzenbar, da waren teilweise Angestellte, die dort gekellnert haben, Besuch in der Prinzenbar. Die ist ja bekannt oder war bekannt für ihre einmal wöchentliche SM-Veranstaltung. Da waren dann auch ein paar Mädels da mit bei. Das war eine sehr illustre Runde, das hat Spaß gemacht. Hat auch wirklich, glaube ich, alles, weil die kamen dann auf ihn zu mit der Schlange und goss dann über ihr Bein halt echt ein Tequila in seinen Mund irgendwie und dann, ja, durfte er vom Nektar naschen. Und das fanden alle sehr, sehr geil. War da nicht so angetan von, das ist nicht so sein Ding. Obwohl er ein kleiner Masochist ist, aber das fand er nicht so gut.
Weil irgendwie ist die Musik auch nicht so, dass man da tanzen kann auf der Bühne oder so, dass du da jetzt rumhoppelst. Da stand ich immer rum und fand es irgendwie ein bisschen scheiße, sondern dachte jetzt, um das zu kompensieren, irgendwelche Aktionen zu machen, weil ich auch vorher noch gar nicht Bands gesehen habe, die einfach nur Musik machen. Da war immer mal von den Personen abgesehen nichts fürs Auge dabei, keine Aktion. Und das war eigentlich mit diesem Feuer, mit diesem Medium-Feuer, was gut aussieht, wovon man auch ein bisschen Angst hat, war es eigentlich so ein netter Einstieg. Das hat sich dann einfach irgendwann von alleine so hoch gesteigert, dass das der Mantel und die ganzen Effekte und dieser ganze Käse. Ich habe des Öfteren ein paar Brandblasen gehabt an den Armen und auf dem Rücken und so. Die waren dann schon ziemlich derb. Wenn man dann auf Tour ist, dann eitert das da vor sich hin und hat am nächsten Tag gleich nochmal wieder denselben Fleck drauf und Fontänen manchmal ins Gesicht gekriegt und so. Aber in der Zeit lernt man damit umzugehen und dann diese Gefährlichkeit zwei Handen so ein bisschen außen vor zu lassen. Man wird vorsichtiger.
Für das beste Mann hier, ne?
Einfach so, blub, macht die richtig auf.
Der Anspruch war hoch, weil es war ja nur Englisch, sollte international veröffentlicht werden und halt sollte irgendwas sein, was knackt. Und tja, dann kam er mit der jungen Dame um die Ecke und wir waren begeistert. Der Umkreis unserer Mitarbeiter, Plattenfirmen, alle waren begeistert, Freunde, die es gesehen haben, waren einfach begeistert, halt durch die Bilder angetan, durch, also das Riff, wie das passte, die ganzen Schnitte auf den Rhythmus und dann kam der Schlag in den Magen. War auch wirklich gar nicht so vertraut mit den ganzen Leni Riefenstahl-Geschichten. Ich habe nur einfach das Video gesehen, erst in der Rohfassung, dann am Ende geschnitten und fertig und dachte, geil. Und finde es heute immer noch toll. Das ist ja das Paradoxe an der Sache, dass wenn man die Spartakiade oder das Deutsche Turn- und Sportfest, wie das hieß in der DDR, wenn man die Bilder neben die von Riefenstahl setzt, also da gibt es kaum Unterschiede. Dieses Gleiche, diese Heere von Menschen, die uniform dieselben Bewegungen machen und Hammerzirkel, Ehrenkranz bilden und halt Wellen da veranstalten und halt mit den Keulen verschiedene Figuren dann basteln und bauen und dann den Arbeiter- und Bauernstaat präsentieren. Es war kein großer Unterschied. Im Feuilleton, alle sind durchgedreht. Es waren Kommentare, es waren Artikel. Dann meldeten sich Musiker aus dem Ausland, ich will jetzt keine Namen sagen, die sich dann tierisch drüber aufregten und uns erschießen wollten, inklusive Tim Renner, unseren Plattenboss. Und ja, das war eine blöde Situation. Wie gesagt, weil wir uns tierisch gefreut haben und dachten, was für ein geiles Video. Und das lief eine Woche auf MTV und dann ging der Ärger los. Aber ich finde es ein tolles Video. Ob man das nochmal machen würde, das sei dahingestellt.
Die Strophen sind immer noch gepresst, ne? Tief und fein und artig, wie sich das gehört und wie man das erwartet.
Ich hatte die Vision, der kommt rein, hat diesen Bademantel, diese Kapuze und wie gesagt, das Publikum johlt und grölt, man kommt durch diesen Tunnel in die Halle rein, geht auf den Ring zu mit dem Riff. Praktisch, wenn er in den Ring steigt und hebt die Arme hoch, hier kommt die Sonne, also hier, und sie wird nicht untergehen, also praktisch, er macht alles platt.
Das ist nicht das liebe Schneewittchen aus dem Märchen, einiges verdreht jetzt.
Auch da, wie gesagt, ich habe ihn schon gefragt, ob die Dinger arretiert sind, da die Fahnenstangen da unten,
ja,
drunter,
das Ding, richtig,
wenn das jetzt eine Neigung hat, dass es nicht oben runterrollt irgendwie.
Am liebsten ist einfach das Einsingen, wenn es in einer guten Atmosphäre, also in Frankreich, es war fantastisch, auf dem Balkon konntest du Weinberge sehen, also war... Weil das ist dann der unmittelbar kreative Prozess. Ich finde, es hat so langsam eine Perfektion erreicht, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander arbeitet. Mit dem Produzenten, was ganz wichtig ist, das hat sich sehr vertieft und hat auch Früchte getragen wieder. Also eigentlich hat es jetzt eigentlich erst angefangen, Spaß zu machen. Es war nicht so eine Odyssee wie vorher. Es war eine Odyssee, wie gesagt, vom Zeitraum her, aber so, dass die Zusammenarbeit war wesentlich entspannter als vorher. Und ich denke, irgendwie in 20 Jahren sind wir dann am Punkt. In
Deutschland-Tour, so eine ziemlich heftige Emotion. Ich will, weil das ist ja nur eine Kommunikation mit dem Publikum. Und ich kann mir noch genau daran erinnern, wie wir in der Vorproduktion gesessen haben und überlegen, ob das überhaupt geht und ob das Rammstein-gemäß überhaupt passt und ob das nicht vielleicht ein bisschen zu albern ist. Und das ist ja eigentlich gar nicht unsere Masche, sowas zu machen. Und dann steht man da vor 12.000, 14.000 Leuten und die dann wirklich alle die Hände hochnehmen, ist schon, also irgendwie komisch, aber man kriegt nur eine Gänsehaut. Bei dem Konzert, die klatschen mit, die singen mit und eigentlich der Zweifel der Band daran
ist eigentlich und die Zweideutigkeit mit dem Verstehen. Also wir verstehen nicht, dass sie es mitmachen. Also mir wäre das ein bisschen zu doof eigentlich. Und dann also diese phonetische Geschichte, ich verstehe euch nicht. Und insofern ist es noch so eine, hat es noch eine gute Auflösung. Es ist vielleicht schon so eine, so ein Versuch eines Remakes von Du hast mal irgendwie wieder so eine etwas straffere Linie zu fahren. Also mit ein bisschen mehr Bewegung und mit ein bisschen mehr, mal wieder zurück zum harten Teil der Geschichte. Ne? Uns total gefreut hat, als in der Bild-Zeitung irgendwie auf der Rücklage Rammstein-Kaffer, widerlich. Das haben uns, aber darauf freuten wir uns noch drüber. Das war so eine ungewollte Provokation, wo sie sich also wirklich die Mäuler zerreißen, aber wir einfach nur das Bild gut fanden.
Guten Tag.
Wie beim ersten nach vorne, würde ich so beim zweiten nach hinten gehen, so bleiben und beim dritten nochmal so ein bisschen nach vorne, beim vierten beim letzten.
Ich denke nicht, dass jemand so weit gehen würde. Das ist eine Vorstellung. Aber so in der Retrospektive, wenn ich so an uns denke, wir haben auch immer versucht, Aufmerksamkeit zu zum Beispiel hat Paul früher mal Benzin ins Publikum gekippt und dann haben wir kleine Themen in den Saal reingehalten, dann brannte der ganze Saal und da sprach sie ja ganz schnell rum oder den Mantel, den Brennemantel und so ein bisschen Pyrotechnik und mal hier was gesprengt und da. Also Aufmerksamkeit ist schon wichtig, damit Leute den Namen behalten und damit man drüber redet. Aber die Grenze ist jetzt natürlich irgendwo. Ich denke einfach, sich auf eine Bühne zu stellen und zu spielen und im Studio eine gute Platte zu machen, das ist eigentlich Sinn des Daseins eines Musikers und nicht irgendwelchen Schwachsinn runterzududeln. Und wir wissen ja selber, dass es ganz viele sogenannte Künstler gibt, die eigentlich nur durch Medien existieren, die aber eigentlich qualitativ überhaupt nichts geladen oder gemacht haben. Und das ist der große Unterschied.
Videodreh losgehen und wir haben uns dann halt selber dann dicken gesponnen mit Drehbuch, teilweise improvisiert und es sollte so ein bisschen Kaspar Hauser, ja, Waisenkinder irgendwie, dann der Tod auf dem Boot und also so viele Geschichten, die so assoziieren an den Text. Dort mit einem Minibagger so ein richtiges Loch gebuddelt, das war auch alles ganz nass und glitschig und so Lehmzeug, was man richtig tiefe Grube an so einem See. Wir wollten da eigentlich in dem See ein paar Tauchszenen machen, also mit aus dem Wasser rauskommen und Zeug machen. Aber das ging erstmal wirklich trotz Neoprenanzug. Allein wenn du die Birne unter Wasser gehalten hast, das war so unglaublich kalt. Die Glatze, die habe ich schon auf der kompletten Tournee gehabt. Wir versuchen halt immer irgendwie einen originellen Haarschnitt einfallen zu lassen. Ästhetik des Plattencovers einzufangen. Und das ist eine Perücke gewesen. Die schwamm dann auch öfter mal irgendwie oben, musste man sie ja auf und das ist dann halt schwierig, mit einem nassen Kopf eine Perücke festzukleben. Aus dem Ruder gelaufen, weil, also dieses Kontroll war fertig, das hatten wir auf der Tour gelesen. Und die Kollegen sollten da irgendwie mitmachen, das war, also die waren eingebunden in die Story. Und dann war aber, irgendwie hatte keiner Bock. Ja, nach 3 Monaten hast du keine Lust mehr, irgendwie noch ein Video zu drehen, das war aber irgendwie alles schon fertig und geplant hin und her. Also da sind die anderen in Urlaub gefahren, bis auf Olli, und dann habe ich das dann halt alleine gemacht. Ich mag das Video, ich habe das gerne. Das hat auch wieder was sehr Morbides und was Vertrauriges. Die alte Kirche, völlig abgefuckt. Das war echt ein Elend zu sehen, was dort mit Kulturgut passiert. Das Ding war fast einsturzgefährdet, haben die da irgendwie einen Monat vorher das ganze Ding versteift und gesichert, dass man verschiedene Einstellungen, verschiedene Winkel für die Kameras, von oben, von unten, von der Seite, immer wieder die Pyrotechnik nochmal. Und insofern war es, wir haben eigentlich den Titel fast immer durchgespielt und die haben sich dann daraus geholt, was sie brauchten. Und ja, wir haben halt für die 20 Mal vorher freigesungen und die mussten dann immer danach tanzen. Da geht es ja viel um Stunts und um Feuer und um Action irgendwie. Und ich glaube, wir haben ganz gut in dieses Konzept reingepasst von dem Film.
Also ein bisschen weiß ich, was passiert, aber eigentlich, das ist wahrscheinlich Sinn des Ganzen hier, dass man so ins kalte Wasser gestoßen wird. Mal gucken. Also es gibt so eine Art Rahmenhandlung, aber was im Speziellen passiert ist, hat sich der Regisseur vorbehalten. Wir fanden die Idee gut, ich sag mal, so einen Improvisationszirkus hier zu machen. Und er hat kleine Überraschungen parat, mit denen wir dann umgehen müssen. Das ist mal
eine interessante Sache, als wenn man jetzt so ein vorgegebenes Storyboard hat, wo man dann das macht, was denn so im Drehbuch steht. Oder? Ein bisschen aufgeregt so. Das ist gut, weil das muss sein, wenn das nicht ist, dann...
Ah, jetzt ist gut. Das war alles in Ordnung.
Ich wusste nicht, was passiert. Ich musste was machen, was ich nicht wollte. Oh Gott. Hauptsache meine Mutter kennt sie nicht. Nee, ist alles gut.
Es war so ein... Herr Zoran, ich glaube, er hat sich da selber irgendwas so zurecht gedacht, was eigentlich er gerne wollte, aber... Herr Zoran hat mir, glaube ich, irgendeine... Ich habe nur eine Brücke hier, die ist locker. Mal gehen wir zum Zahnarzt. Haben wir ein bisschen Zeit bis heute Abend.
Okay. Die neue ganze Geschichte ist, dass ganz viel Veränderung passiert mit jedem Einzelnen selber, also mit der Band als Gesamtheit, als Struktur, ist alles so recht anders als vorher.
Dieses amerikanische Phänomen, dass das eigentlich also so viel Scheiße da passiert und auch daherkommt, aber auf der anderen Seite natürlich wieder extrem fortschrittlich, progressiv, eben eine Mondlandung.
Das heißt, hat er nämlich angehabt und haben sie einen Sack eingeklemmt dabei. Die siebte Penis auf Donald Sutherland, das ist so.
Aber das ist eine Bedachtflagge, dass ich jetzt mitlaufe, oder wie? Wie denkst du denn? Hättest du eine Rolle tauschen müssen? Wenn er... Bist du zu stark, bist du schwach, oder wie heißt das? Ich hab ganz doll Puder, ich kann mir richtig hängen, dass beim nächsten Mal für deine frechen Bemerkungen hier. Jetzt wirst du richtig schwitzen.
Mein Stück
zum Ausgangspunkt
zurück.
Die Haut kann nicht atmen, weder hier noch da und dann läuft es irgendwo raus. Ich weiß auch nicht. Es ist heiß. Die anderen frieren alle, ich schwitze.
Wichtig ist, wirklich der Anfang und das Ende, wie fängt was an, dann muss man einen roten Faden durch die ganze Sache ziehen und muss halt irgendwie ein gutes Ende geben. Und es ist natürlich schwierig, so wie das letzte, keine Lust, sowas zu toppen irgendwie, weil die Idee von keine Lust, die war halt einzigartig und jetzt darauf aufzubauen, ist natürlich unglaublich schwer irgendwie. Und dann, ich glaube, die Chance liegt hier in dieser Animation, weil es halt was total Neues ist.
Da kannst du mal rausgehen, ich kann mich nicht konzentrieren.
Lund ist einfach ein unglaublich cooler Typ. Also alles, was der macht, ist einfach cool. Der ist richtig geil. Ich weiß nicht, ob er das lebt oder gelebt hat, was er in seinem Kopf da rumträgt. Aber auf jeden Fall, wie er das also in die Videos reinprojiziert und so, das ist, also der hat eine komplette Macke, ne? Und das ist ja hilfreich. Sprengen gibt es halt schon ewig lang und das hat auf dieses Lied gebracht, weil das dann noch so eine Club-Dance-Geschichte ist, so hört sich ein bisschen nach Rave an und das passt halt gut da drauf. Und dann, wenn man Refrain hat, muss man zugucken, dass man Strophen findet und dass man, es ist vielleicht ein bisschen konstruiert, macht am Ende aber irgendwie Sinn und ist ein gutes Lied geworden.
Das Gras und die Wiese, die Wiese und das Gras und die Wiese und das Gras kommt aus.
Die schwierigste Platte, die wir gemacht haben, ich glaube, das geht allen so. War sehr zäh und das war ein harter Kampf gewesen, so über fast 3 Jahre. Also ich glaube, das mit das beste Album, was wir gemacht haben. Ja, jeder hat gemacht, was er gut kann. Der eine fickt gut, der andere muss dann halt so tun, als wenn er das kann. Ja.
Die Kramkiste aufgemacht, da kommen alte Effekte. Alte 10 Jahren hier Hallen gespielt, mit also in Festivalbesetzungen mit Korn und Limp Bizkit und Ice Cube, große Bands irgendwie. Und diese
eigener Ort und großer Mord. Hier ist mal irgendein Mord passiert, da habe ich das erste Mal von gehört. Irgendwelche Gruftis haben sich hier abgestochen. Man wusste ja, dass das so ein diese Heilstätten verlassen sind, dass hier also irgendwelche Schatzsucher hier unterwegs waren, die sich alte Gynäkologenstühle rausgezogen haben oder Behandlungsinstrumente, keine Ahnung. Wer das letzte Cover gesehen hat, der kann schon so ein bisschen so Morbidität erkennen an der ganzen Geschichte und all diese Verbindungen so mit Rubens und seine Affinität so für alte Klamotten und so, Rokoko-Renaissance-Geschichte. Spaß, kann ich die Rede sein. Gestern die brennende Wand, die war ganz lustig. Ich war froh, dass er gebrannt hat, weil er eigentlich schon verdunstet sein müsste nach diesem Irrsinn hier mit dem Soundtrack, der irgendwie nicht lief und das gewartet und die Kameraeinstellung. Also, dass das wenigstens funktioniert, das war ganz okay. Wir sind halt Spanier und da ticken die Uhren ein bisschen anders. Und also, der ganze Arbeitsprozess, Abläufe und sowas, die sind, wenn man jetzt höflich ist, sagt man entspannter. Ich sag mal, für so einen deutschen Tagesablauf ist das wahrscheinlich gar nichts irgendwie. Also da kommt man schon teilweise an die Grenzen ein bisschen rein, aber das ist ja egal, das zählt das Ergebnis.